NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brock, hallo, schönen guten Abend. Oder sollte ich ganz glücklich Moin sagen, denn die Schleswig-Holsteiner sind die glücklichsten Deutschen. Kurz vor 7 haben wir den Beweis. Vorher informieren wir Sie über die Afrika-Reise des Papstes, die in diesen Minuten beginnt. Und wir thematisieren und kommentieren die Generaldebatte des Bundestags, bei der es auch um den Haushalt ging, vor allem aber über die Flüchtlingspolitik. Als erstes aber der Abschuss eines russischen Kampfjets über der Türkei. Auch am Tag danach ist die Angelegenheit noch höchst brisant und sie schlägt diplomatische Wellen. In Russland ist die Empörung groß, der Ton bleibt gereizt. Außenminister Lavrov wirft der Türkei eine so wörtlich geplante Provokation vor. Die Stimmung vieler Russen ist dementsprechend und sie schlägt in Gewalt um. Demonstranten haben heute die türkische Botschaft in Moskau mit Steinen beworfen. Fensterscheiben gingen zu Bruch. Bernd Großheim.
Aufräumarbeiten vor der türkischen Botschaft in Moskau. Auf dem Gehweg vor dem Gebäude, direkt an der Moskwa, liegen Steine, Scherben, Eier, Flaschen. Gardinen wehen aus zerborstenen Scheiben. Hunderte Menschen seien es gewesen, meint Augenzeuge Dmitri, die gegen den Abschuss des russischen Jets protestierten. Dann hätten sie die türkische Botschaft angegriffen. Gegen 11 versammelten sich die Leute, etwa 500. Sie waren vorbereitet. Dann ging es los. Es flogen Eier, Steine. Die Botschaft wurde recht hart getroffen. Die Polizei mischte sich ein. Sie nahm zwar etwa 10 Leute fest, war aber nicht besonders erfolgreich. Es waren einfach sehr viele Menschen hier. Darauf war die Polizei offenbar nicht gut vorbereitet. Noch Stunden nach den Ausschreitungen ist die Stimmung vor dem Gebäude aufgeheizt. Ein russischer Aktivist beschimpft einen Türken, der vor dem Gebäude vor einer Kamera steht, verlangt eine Entschuldigung von der Türkei. Im Außenministerium in Moskau hieß es heute, der Abschuss des Jagdbombers sei ein beispielloser Vorfall, der Auswirkungen auf alle Bereiche der russisch-türkischen Beziehungen haben werde. Dass die NATO sich nicht zu einer klaren Aussage habe durchringen können, zeige das Chaos, das offenbar in der Militärallianz herrsche. Moskau erwartet eine Verurteilung des Abschusses. Außenminister Lavrov glaubt nicht, dass der russische Kampfjet unabsichtlich abgeschossen wurde. Es sieht schon sehr nach einer geplanten Provokation aus. Dafür sprechen die Reportagen mit dem Vorfeld vorbereiteten Bildern. Es gibt auch andere Hinweise darauf, dass alles geplant war. Wir haben nicht vor, gegen die Türkei einen Krieg zu führen. Unsere Beziehungen zum türkischen Volk haben sich nicht geändert. Wir haben lediglich Fragen an die türkische Regierung. Dieser Regierung hatte zuvor der russische Präsident Putin vorgeworfen, die Türkei radikalisieren zu wollen. Nicht nur wir sehen es, die ganze Welt sieht, dass die türkische Regierung in den vergangenen Jahren eine Innenpolitik betreibt, die die Islamisierung des Landes zum Ziel hat. Einer der beiden vermissten Jetpiloten wurde lebend und unverletzt gefunden. Nach Angaben aus dem russischen Verteidigungsministerium befindet er sich in Sicherheit in einer russischen Militärbasis in Syrien. Der zweite russische Jetpilot war getötet worden, ebenso wie der Pilot eines Hubschraubers, der die Vermissten gestern gesucht hatte.
Der Abschuss eines russischen Militärjets durch die Türkei, war er jetzt ein geplanter Hinterhalt, wie russische Politiker behaupten, oder liegt hier ein Akt der Selbstverteidigung vor, wie die Türken sagen? Die NATO, so hört man aus Brüssel, drängt auf mäßigende Töne. Und diese Botschaft, die scheint auch beim NATO-Mitglied Türkei inzwischen angekommen zu sein. Heute jedenfalls klingen die Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan gemäßigter als gestern. Thomas Bormann.
Staatspräsident Erdogan fand heute zunächst beruhigende Worte. Wir haben auf keinen Fall die Absicht, diesen Vorfall eskalieren zu lassen, sagte Erdogan. Er fügte aber sogleich hinzu: Es geht uns lediglich um unseren Schutz und die Rechte unserer Blutsverwandten. Die Blutsverwandten, damit meint Erdogan die Turkmenen, eine türkischstämmige Minderheit in Syrien, die direkt an der Grenze lebt. Die Turkmenen haben aus ihrem Siedlungsgebiet die Truppen des syrischen Diktators Assad verdrängt. Nun aber rücken die Assad-Truppen wieder vor, seitdem sie Unterstützung von der russischen Luftwaffe haben. Auch der später abgeschossene Kampfjet gestern war zuvor über dem Turkmenengebiet im Einsatz. Der türkische Präsident Erdogan wirft der russischen Luftwaffe vor, hier unter einem Vorwand Bomben abzuwerfen.
Die Region, in der die Turkmenen zu Hause sind, ist kein Gebiet, in dem die Terrororganisation IS agiert. Man soll uns nichts vormachen. In dieser Region werden die Turkmenen unter dem Vorwand angegriffen, gegen den IS vorzugehen. Aber die Operationen in dieser Region zielen einzig und allein darauf, die Kontrolle des Assad-Regimes zu erweitern.
Die Türkei wird sich von diesem Standpunkt nicht abbringen lassen, auch wenn Russland nun mit Konsequenzen droht. Sollten tatsächlich keine russischen Urlauber mehr kommen, würde das die türkische Tourismusbranche hart treffen. Allerdings ist die Zahl der russischen Touristen in den vergangenen Monaten um ein Viertel zurückgegangen, weil die russische Wirtschaft selbst in der Krise steckt. Aus demselben Grund rechnet die türkische Regierung nicht damit, dass Russland nun Gaslieferungen in die Türkei drosseln könnte. Schließlich sei Russland auf die Einnahmen aus dem Gasgeschäft angewiesen.
Jetzt ins Inland. Pläne, Budgets, schwarze Null. Das wäre in normalen Zeiten die Überschrift gewesen bei der Haushaltsdebatte, der Generaldebatte des Bundestags in Berlin. Aber die Zeiten sind nicht normal. Deshalb hat die Bundeskanzlerin in ihrer Rede vor dem Parlament heute in erster Linie etwas gesagt über die Ursachen der Flüchtlingskrise, über das Schengen-Abkommen und die Solidarität innerhalb der Europäischen Union. Katrin Brandt hat zugehört.
Die Pastorentochter Angela Merkel könnte es gefreut haben. Bibelzitate im Bundestag und dann ausgerechnet von einem Linken.
Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.
Zitierte Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken, das Matthäusevangelium. Seine Interpretation?
Das ist menschlich. Im Übrigen heißt das heute übersetzt, wir schaffen das, meine Damen und Herren.
Dass die Kanzlerin von Grünen und Linken mehr gelobt wird als von ihren eigenen Leuten, passiert im Bundestag neuerdings öfter. Nach dem Gezänk der vergangenen Wochen allerdings gaben sich heute CDU und CSU Mühe, Merkel ausreichend zu applaudieren. Die Kanzlerin wiederum, obwohl stark erkältet, bat engagiert um Kraft, Geduld und langen Atem für ihren Kurs. Dazu gehört aktuell auch die Unterstützung Frankreichs. Heute wird Merkel erneut mit Staatspräsident Hollande sprechen.
Der Geist dieses Gesprächs wird davon bestimmt sein, dass wir gemeinsam mit unseren Freunden handeln werden. Und wenn zusätzliches Engagement notwendig ist, dann werden wir das nicht von vornherein ausschließen.
In der Flüchtlingskrise hält Merkel weiterhin nichts von simpler Abschottung, viel aber vom Versuch, Flüchtlinge über Kontingente in Europa zu verteilen, um so die offenen Grenzen zu retten und den Schleppern das Geschäft zu verderben. Problem?
Die Erscheinung Europas ist im Augenblick verbesserungsmöglich, sage ich mal.
Zu den nationalen Aufgaben rechnet Merkel mehr Abschiebungen, die Einführung eines Flüchtlingsausweises und schnelle Integration. Schulden zu machen, um die neuen Aufgaben zu finanzieren, kommt für die Kanzlerin weiterhin nicht in Frage. Der ausgeglichene Haushalt bleibt ihr Ziel. Genau das warf ihr die Opposition vor. Sie habe ein manisches Verhältnis zur schwarzen Null, behauptete Dietmar Bartsch von der Linken. Sie sträube sich hartnäckig dagegen, den Reichtum in Deutschland umzuverteilen, um die großen Aufgaben zu finanzieren.
Die teuersten Flüchtlinge in Deutschland sind die Steuerflüchtlinge.
Dass die Bundesregierung mehr Geld mobilisieren muss, finden auch die Grünen. Für Integrationskurse, die Jobcenter und viele neue billige Wohnungen, rechnete Fraktionschef Anton Hofreiter vor. Er freute sich, dass die Kanzlerin dem Sperrfeuer aus ihren eigenen Reihen bisher standgehalten hat. An der zerstrittenen Regierung insgesamt fand er nichts Gutes.
Die Probleme sind wirklich zu ernst. Und die Probleme sind wirklich zu groß, dass wir uns eine zerstrittene Regierung leisten können.
Das sagt Anton Hofreiter von den Grünen. Aber wie gesagt, die Hauptperson in der Generaldebatte des Bundestags war Angela Merkel. Dabei fragen sich dann viele Beobachter, wie stark war denn ihr Auftritt nach all der Kritik, die die Kanzlerin hat einstecken müssen in letzter Zeit, zuletzt aus Bayern. Heißt das alles überspannende Motto immer noch, wir schaffen das? Hier ist die Meinung von Marita Knipper.
Bundeskanzlerin Angela Merkel beweist Durchhaltevermögen, politisch und persönlich. Wer geglaubt hat, sie werde von ihrem Kurs in der Flüchtlingspolitik abweichen, irrt. Stattdessen spricht Merkel von langem Atem, Geduld sowie den richtigen Partnern. Der wichtigste ist der französische Staatspräsident François Hollande, nicht erst seit den furchtbaren Anschlägen in Paris. Ihm und Frankreich hat Angela Merkel Solidarität versprochen. Im Kampf gegen den Terror schließt sie weiteren militärischen Einsatz nicht aus. Was kommt also danach, fragen sich viele besorgt. Steckt hinter dieser Ankündigung eine neue Bedrohungsstufe? Ein Zugeständnis an den Koalitionspartner CSU ist es garantiert nicht. Denn wer Angela Merkel sah, als sie sich kürzlich auf dem CSU-Parteitag mit versteinerter Miene vom Parteichef Seehofer abkanzeln lassen musste, kommt schon gar nicht auf diese Idee. Trotzdem ist zu fürchten, dass CSU-Chef Seehofer und seine Parteifreunde solche Aussagen erneut nutzen könnten, um Öl ins Feuer zu gießen. Und sie damit die öffentliche Diskussion gefährlich anheizen. Es ist einfach unredlich, unaufhörlich Eskalationsszenarien zwischen Terror, Bürgerkrieg und Flüchtlingen heraufzubeschwören. Auf jeden Fall wehrt sich die Bundeskanzlerin zu Recht dagegen. Im September sagte sie, wir schaffen das. Das klang wie damals in der Finanzkrise ihr Satz, die Guthaben der Sparerinnen und Sparer sind sicher. Viele haben vergessen, dass sie auch sagte, wir, die Bundesregierung, stehen dafür ein. Merkel wollte verhindern, dass Panik ausbricht. Heute sagt die Kanzlerin sehr kämpferisch erneut, wir schaffen das. Diesmal hat sie es ein Stück erklärt und in den Zusammenhang der gemeinsamen Welt, in der wir stehen, gestellt. Und das ist richtig so, denn in Wahrheit sind die vielen Flüchtlinge, die nach Europa drängen, Teil einer Völkerwanderung, die sich um den ganzen Globus bewegt. Merkel hat es im September gesagt, die Bewältigung der Flüchtlingskrise ist die größte Herausforderung in diesem Jahrhundert. Heute hat sie es so formuliert, seit dem Zweiten Weltkrieg. Eine Herausforderung, die nur ein geeintes Europa lösen kann. Und es erfordert ein hohes Maß an neuem Denken, sagt Merkel. Man mag hinzufügen, eher bei vielen ein Umdenken. Mögen ihre Widersacher in den eigenen Reihen es gehört und verstanden haben. Solange sie Kanzlerin ist, wird Angela Merkel diesen Weg unbeirrt weitergehen. Das ist auch kein Fehler.
Der Kommentar im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info von Marita Knipper. Wir haben es eben gehört, Deutschland ist bereit zu uneingeschränkter Solidarität mit Frankreich nach den Terroranschlägen von Paris. Aber was heißt das eigentlich, zum Beispiel für die Bundeswehr? An Luftangriffen auf Syrien wird sie nicht teilnehmen. Deutsche Bodentruppen dort sind erst recht nicht vorstellbar. Dafür sollen deutsche Soldaten die französische Armee an einem anderen Krisenherd entlasten, im westafrikanischen Mali nämlich. Thomas Schmidt mit Hintergründen.
Der Schulterschluss mit Frankreich nach den Terrormorden von Paris bleibt ein bestimmendes Thema in Berlin. Bei der Kanzlerin:
Wir stehen solidarisch an der Seite Frankreichs im Kampf gegen den Terror.
Und bei Ursula von der Leyen, die aus dem Verteidigungsausschuss von der Überzeugung und dem Willen der Parlamentarier berichtete:
Dass wir fest an der Seite Frankreichs stehen wollen und müssen. Und alles tun werden, um ihnen auch in dieser schwierigen Situation zu helfen.
Dabei ist der Entschluss, die Bundeswehrpräsenz in Mali deutlich zu erhöhen, etwas älter als die IS-Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt. Schon davor gab es Überlegungen, niederländische Truppen bei ihrem Einsatz in Westafrika zu entlasten. Dennoch, die Verteidigungsministerin sprach von Dankbarkeit bei den Partnern in Paris.
Die Franzosen sind sehr erfreut, dass wir hier uns stärker engagieren werden.
Denn das hier ist künftig auch der unruhige Norden des westafrikanischen Wüstenstaates, wo deutsche Truppen die UN-Mission MINUSMA unterstützen sollen. Die Blauhelmtruppe überwacht ein Friedensabkommen zwischen der malischen Regierung und Aufständischen. Es ist eine wackelige Waffenruhe, die Gewalt bislang nicht nachhaltig beenden konnte. Zahlreiche Soldaten der UN-Schutztruppe sind bei Anschlägen und Überfällen getötet worden. Bei einem islamistischen Terroranschlag auf ein Hotel in der malischen Hauptstadt Bamako vergangene Woche starben 19 Menschen. Auch Agnieszka Brugger sieht das Risiko. Die Verteidigungspolitikerin der Grünen ist gleichwohl für den Einsatz im Rahmen der Vereinten Nationen, weil nur dadurch, sagt sie, die Chance auf eine erfolgreiche Umsetzung des Friedensabkommens gewahrt werden kann.
Hier leistet gerade die VN-Friedensmission MINUSMA einen sehr wertvollen Beitrag im ganzen Land. Es ist allerdings ein hochgefährlicher Einsatz und deshalb brauchen die Soldatinnen und Soldaten den besten Schutz, den es gibt.
Die deutschen Soldatinnen und Soldaten sollen hauptsächlich Fähigkeiten einbringen, über die MINUSMA-Mission bislang nur unzureichend verfügt. Es geht um die Bereitstellung von Logistik und darum, wie der SPD-Verteidigungsobmann Rainer Arnold sagt, durch Aufklärung zu einer Stabilisierung der Sicherheitslage beizutragen.
In der Luft zulande durch Gespräche, aber auch elektronische Aufklärung. Und es wird Schwerpunkt der deutschen Aufgabenstellung werden.
Neben dem deutlich größeren Kontingent für Mali kündigte Ursula von der Leyen auch die Erweiterung der Trainingsmission für die Peschmerga im Norden des Irak um 50 auf 150 Bundeswehrausbilder an. Die kurdischen Kämpfer werden von Deutschland auch durch Waffenlieferungen unterstützt.
Uns ist wichtig, beizutragen auf der ganzen Breite der Möglichkeiten im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat.
Die erweiterten Mandate, denen der Bundestag noch zustimmen muss, werden von der Linkspartei kategorisch abgelehnt. Standardformel: Terror ist nicht mit Krieg zu bekämpfen.
Und noch ein Einsatzort der Bundeswehr, Afghanistan. Wir haben so viel Geld nach Afghanistan gegeben, uns jahrelang so stark engagiert, auch mit Soldaten. Da kann es nicht sein, dass Afghanen nach Deutschland fliehen. Das hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière neulich gesagt, sinngemäß, und sich dafür eingesetzt, mehr Afghanen aus Deutschland abzuschieben. Denn, so der Innenminister, Afghanistan ist sicherer geworden. Im Auswärtigen Amt sieht man das offenbar anders. Ein vertraulicher Bericht zeichnet heute ein düsteres Bild. Einzelheiten von Christoph Heinzle.
Nils Annen, der außenpolitische Sprecher der SPD im Bundestag, hält den Bericht des Auswärtigen Amtes für realistisch, nicht aber die Vorstellungen des Koalitionspartners CDU mit Innenminister de Maizière, Afghanen verstärkt abschieben zu können.
Großflächige Rückführung halte ich für unrealistisch und gegebenenfalls auch für nicht zu verantworten, wenn man sich jetzt eben die Lage anschaut. Die Lage in diesem Land ist trotz des Einsatzes ja auch der deutschen Bundeswehr und der Entwicklungszusammenarbeit nicht nur prekär, sondern sie hat sich verschlechtert.
Die Sicherheitslage sei regional stark unterschiedlich, aber insgesamt weiterhin volatil, heißt es in dem vertraulichen Bericht des Auswärtigen Amtes. Zitat:
Die größte Bedrohung für die Bürger Afghanistans geht von lokalen Machthabern und Kommandeuren aus. Die Zentralregierung hat auf viele dieser Personen kaum Einfluss und kann sie nur begrenzt kontrollieren bzw. ihre Taten untersuchen oder verurteilen.
Die Regierungsführung sei weiterhin mangelhaft und von Korruption geprägt, ebenso wie die Justiz, die nur sehr eingeschränkt funktioniere. So werden laut der Analyse des Auswärtigen Amts viele Gewalttaten nicht verfolgt, etwa wenn afghanische Sicherheitskräfte Jungen zwischen 10 und 18 rekrutierten, um sie sexuell zu missbrauchen. Auch Gewalt gegen Frauen sei weit verbreitet, heißt es in der 28-seitigen Verschlusssache, die NDR Info vorliegt. Martin Schäfer, Sprecher des Auswärtigen Amtes:
Wenn die Erkenntnis so wäre, dass für bestimmte Personengruppen, für Frauen, für Kinder in bestimmten Regionen des Landes die Lage so sein sollte, dann ist sie so. Und dann haben daraus die zuständigen Behörden eben die aus ihrer Sicht korrekten rechtsstaatlichen Entscheidungen abzuleiten.
Die katastrophalen Zustände in Afghanistan dauerten seit Jahren an und seien nicht akzeptabel, meint Bernd Misowitsch von ProAsyl und spricht von einem hohen politischen Druck. Die Bundesregierung versuche, das militärische Engagement in Afghanistan nicht als Niederlage, sondern als Teilsieg darzustellen.
Das stören natürlich alle Informationen, die darauf hinweisen, dass die Lage im Lande extrem unsicher ist und schlechter noch als vor einigen Jahren, weil dann die Frage, was soll die Folgemission eigentlich noch bewirken, sich verstärkt stellt.
Hier ist das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jetzt nach Brüssel. In der belgischen Hauptstadt gilt nach wie vor die höchste Terrorwarnstufe. In den Straßen patrouillieren auffällig viele Soldaten und Polizisten und viele Menschen haben ein mulmiges Gefühl im Bauch. Immerhin, ein Stück Normalität kehrt zurück, berichtet unsere Korrespondentin Karin Bench. Die Brüsseler Schulen sind heute wieder auf.
Beeilt euch, ruft ein Lehrer am Eingangstor der Schule Saint-François den Schülern zu. Zwei Tage lang war hier alles geschlossen, heute sind die Schüler wieder da. Ist es eine gute Entscheidung, die Schule zu öffnen, obwohl noch immer die höchste Terrorwarnstufe gilt und Terrorverdächtige frei herumlaufen?
Fin la semaine prochaine, les examens démarrent. Donc on ne peut pas non plus continuer à pénaliser.
Ab Ende der Woche stehen Zwischenprüfungen an. Wir können die Kinder also nicht weiter vom Unterricht ausnehmen, sagt Schuldirektor Gaëtan Lebrun. Es sei auch ein gutes Zeichen gegen die Terrorbedrohung. Kultur ist wichtig, Leben ist wichtig und das Leben geht weiter, meint er.
Ich denke, c'est un bon signe aussi de dire voilà, la culture est importante, la vie est importante et la vie reprend.
Der Schuldirektor ist sich sicher, Kultur und Bildung sind es, die den Terror langfristig zerstören können. Auf der Straße vor der Schule hält ein Auto. Eine Mutter bringt ihre beiden Kinder zur Schule. Das ist total stressig, sagt sie aus dem geöffneten Autofenster. Wir bringen unsere Kinder hier hin und wissen nicht, was passieren wird.
C'est très stressant, je trouve, parce que on dépose nos enfants, mais on ne sait pas ce qui va se passer.
An der Schule wird jetzt darauf geachtet, dass während des Unterrichts die Eingangstüren verschlossen sind. Lehrer sollen aufmerksamer sein und Bescheid sagen, wenn sie fremde Personen im Umfeld der Schule sehen. Die Sicherheitsmaßnahmen beruhigen uns ein wenig, meint sie.
Ces mesures de sécurité nous rassurent quand même, hein?
Aber ein Gedanke bleibt den ganzen Tag im Kopf. Es kann überall eine Explosion geben. Und das ist einfach sehr anstrengend, sagt die Mutter.
C'est une idée qui nous reste toujours toute la journée dans la tête. Ça peut sauter à tout endroit possible et ça c'est très stressant.
Ein Vater bringt seine Tochter zu Fuß zur Schule. Er lässt sich nicht verrückt machen. Na ja, sagt er, da sie hier in der Schule gut aufpassen, ist es für mich kein Problem.
Bah, dès le moment où il y a une vigilance, pour moi, il y a pas de problème.
Das Leben in Brüssel scheint langsam wieder zu erwachen. Heute fahren bereits einige U-Bahnen. Allerdings nur die Hauptlinien 1 und 2 und nur bis 22 Uhr. Viele U-Bahn-Stationen sind noch immer geschlossen.
C'est un peu bizarre.
Das ist ein bisschen bizarr, sagt Andra. Sie kommt gerade aus einer U-Bahn-Station. Die meisten Haltestellen waren ziemlich leer, sagt sie. Aber in den wenigen Zügen, die fahren, war es total voll. Ja, ein mulmiges Gefühl hat sie. Aber irgendwie ist sie auch froh, dass die Metro wieder fährt. In den großen U-Bahn-Stationen sind viele Soldaten zu sehen. In Camouflage-Anzügen mit großen Maschinengewehren im Anschlag. Was für den einen bedrohlich wirkt, gibt dem anderen Sicherheit. Ja, ich habe einige Soldaten am Hauptbahnhof gesehen, sagt Wojtek. Angst? Nein, Angst hat er nicht, sagt er. Er will einfach nur zurück in sein normales Leben.
So ist das in Brüssel. Und in Berlin gilt diese politische Spielregel. Normalerweise geht es hoch her in Untersuchungsausschüssen des Bundestags. Die Opposition zieht alle Register, um die Regierung vorzuführen. Das war anders beim ersten NSU-Untersuchungsausschuss. Da lief vieles ohne Streit. So soll es ab heute auch wieder sein. Beim zweiten Ausschuss, der die Morde des Neonazi-Trios untersuchen soll, vor allem aber das Verhalten der Behörden während der Fahndung nach den Tätern. Denn da liegt noch vieles im Dunkeln. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Es gab ein Wort, das wurde heute bei der konstituierenden Sitzung des zweiten Untersuchungsausschusses von allen Parlamentariern über Union bis Linke immer wieder in den Mund genommen.
Parteiübergreifend.
Einmütigkeit, fraktionsübergreifend.
Parteiübergreifende, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Dieser fraktionsübergreifende Aufklärungswille hat den ersten Untersuchungsausschuss des Bundestages zur NSU-Mordserie stark geprägt und damit auch ein Bild von Politik geliefert, das es vorher so nicht gab. Behördenchefs mussten den Hut nehmen und ehemalige Minister wurden im Zeugenstand nicht geschont, bis das vernichtende Urteil feststand. Verfassungsschutz, Polizei und Bundesnachrichtendienst hatten die NSU-Terroristen nicht auf dem Schirm und schauten eher weg als genauer hin. Aber nicht nur Armin Schuster von der CDU, der beim letzten Mal bereits dabei war, stellte sich anschließend immer wieder eine Frage. War's das jetzt?
Die Turboradikalisierung dreier Rechtsextremer von der Straße hin zu einem Mördertrio, das ganz Deutschland bewegt hat, ist für die Union nicht wirklich aufgeklärt.
Wurden die 10 Morde und Banküberfälle wirklich nur von dem mutmaßlichen Trio verübt oder gab es nicht doch ein großes Netzwerk? Wussten die Sicherheitsbehörden über Jahre wirklich nichts über den genauen Aufenthaltsort der drei? Und warum ist unter den Toten, die alle einen Migrationshintergrund hatten, auch eine deutsche Heilbronner Polizistin? Keiner hat bisher eine Antwort darauf, stellt die Grüne Irene Mialic fest.
Für uns Grüne steht dabei die Arbeit des Verfassungsschutzes im Vordergrund, insbesondere das V-Leute-System, was sich im NSU-Umfeld bewegt hat. Da sind für uns sehr, sehr viele wichtige Fragen zu klären.
Für Petra Pau soll dieser Ausschuss aber auch so etwas sein wie eine Vorsorgeveranstaltung. Rechte Übergriffe in Deutschland nehmen zu, betroffen sind Flüchtlinge, Kommunalpolitiker und Journalisten. Das dürfe so nicht bleiben, meint die linken Politikerin.
Und wenn wir nicht die Netzwerke aufklären, kann das immer wieder geschehen.
In 2 Wochen nimmt der Ausschuss seine reguläre Arbeit auf. Dann werden Experten und Journalisten Rede und Antwort stehen und den Abgeordneten erklären, ob und was sich in den Behörden, aber auch in unserer Gesellschaft verändert hat, nachdem das NSU-Trio aufgeflogen war und der erste Untersuchungsausschuss bereits zahlreiche Verbesserungsvorschläge gemacht hatte.
Und dann spätestens in 2 Wochen berichten wir wieder. Papst Franziskus ist in Afrika. Vor wenigen Minuten ist er in Kenia gelandet, berichten die Nachrichtenagenturen. Für den Papst ist es die erste Afrika-Reise überhaupt. In 5 Tagen will er 3 Länder besuchen, etliche Ansprachen halten und mit hunderttausenden Menschen Messen feiern. Das Wichtigste aber, heißt es aus dem Vatikan, ist Franziskus der Frieden, denn der ist in Teilen Afrikas immer noch die Ausnahme und nicht die Regel. Jan-Christoph Kitzler.
Das Oberhaupt der katholischen Kirche sieht die Religionen naturgemäß nicht so sehr als Grund für die vielen Konflikte auf dem afrikanischen Kontinent, sondern als Teil der Lösung. So kommt der Papst mit einer Friedensbotschaft.
We are living at a time when religious believers.
Wir leben in einer Zeit, in der gläubige Menschen und Menschen guten Willens überall dazu aufgerufen sind, das gegenseitige Verständnis und den Respekt zu verstärken und einander als Mitglieder unserer einen Familie der Menschheit zu unterstützen. Eine Botschaft für Kenia, Uganda und die Zentralafrikanische Republik, obwohl die Lage in diesen Ländern höchst unterschiedlich ist. Papst Franziskus will die Armen treffen und Flüchtlinge. Er besucht einen Slum und ein Flüchtlingslager. Er will mit Jugendlichen sprechen, von denen es in Afrika so viele gibt. Er will ihnen Hoffnung und Mut machen. Aber wie auf jeder Reise kommt er sowohl als Religionsführer als auch als Staatsoberhaupt. Begegnungen mit den Staatspräsidenten sind geplant und seine vielleicht politisch wichtigste Rede wird er in Nairobi am Sitz des Umweltprogramms der Vereinten Nationen halten. Kurz vor Beginn der Weltklimakonferenz in Paris wird der Papst versuchen, die Welt von Afrika aus aufzurütteln und mehr Klimaschutz einfordern. Sorgen gibt es vor allem um die Sicherheit. In Kenia hat es in diesem Jahr bereits schwere Anschläge gegeben. Und die letzte Etappe, die Zentralafrikanische Republik, ist ein vom Bürgerkrieg gespaltenes Land. Dennoch will Franziskus, wie in Nairobi und in Kampala, auch in Bangui im offenen Papamobil unterwegs sein. Vatikansprecher Lombardi musste bereits dementieren, dass der Papst zur Sicherheit eine schusssichere Weste trägt. Der Papst ist nicht sonderlich um sich selbst besorgt, aber natürlich denkt man in diesen Situationen an die Menschen, die da sind. Aber es ist nicht so, dass sich der Papst um seine eigene Gesundheit sorgt.
Was ist Glück und wer ist glücklich? Mit der Frage und den möglichen Antworten hat zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen ja schon diverse Bücher gefüllt. Aber es geht auch wissenschaftlich repräsentativ. Die Deutsche Post veröffentlicht seit einigen Jahren den Glücksatlas. Die Daten stammen vor allem aus Umfragedaten der Bundesbürger. Der Kollege Sebastian Titelbach hat den Zahlensalat sortiert und stellt fest, dass Glückstadt in Schleswig-Holstein liegt. Das kann kein Zufall sein.
Zum 3. Mal in Folge und mit großem Abstand erreicht Schleswig-Holstein die Spitzenposition. Professor Bernd Raffelhüschen, der wissenschaftliche Leiter der Studie, versucht sich an einer Erklärung.
Die Tatsache, dass man nicht viel hat, aber aus dem, was man wenig hat, sehr viel macht, das zeichnet sehr viel Schleswig-Holsteiner und auch andere da oben im Norden aus.
Baden hat sich auf Platz 2 vorgearbeitet, danach folgen Niedersachsen und Hamburg. Nordrhein-Westfalen muss sich mit dem Mittelfeld begnügen. Die Region Düsseldorf fällt auf Platz 8, Westfalen erreicht Platz 11 vor Köln. Vor allem die relativ hohe Arbeitslosigkeit in NRW drückt den Menschen auf die Laune.
Jede Form von Beschäftigung macht deutlich zufriedener als Nichtbeschäftigung. Egal, ob ich da in einem Minijob, in einem Vollzeitjob mit oder ohne Selbstbestimmung bin.
Insgesamt betrachtet werden die Deutschen zum ersten Mal seit 2 Jahren wieder glücklicher. Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten sie ihre Zufriedenheit mit 7,02. Und Ost und West gleichen sich an. Noch nie seit der Wiedervereinigung war der Glücksabstand zwischen den ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern geringer. Die Deutsche Post gibt den Glücksatlas zum 5. Mal heraus. Schwerpunkt ist diesmal die Arbeitszufriedenheit. Die Mehrheit der Arbeitnehmer bewertet die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt überwiegend positiv. Allerdings fühlt sich mehr als die Hälfte der Befragten gestresst, weil sie für Kunden, Kollegen und Vorgesetzte ständig erreichbar sind. Postvorstand Jürgen Gerdes findet manche Kritik an der heutigen Arbeitswelt überzogen, aber auch darauf müsse man Rücksicht nehmen.
Was die Menschen wahrnehmen, ist halt eben richtig und deswegen ist es allemal schlau, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und natürlich glaube ich schon, dass es viele Berufsbereiche gibt, wo der Druck halt zugenommen hat und auch Digitalisierung hat nicht nur Vorteile und wir versuchen halt ein Stück weit an der Lösung zu arbeiten, wie kann man es halt ein bisschen besser machen.
Untersucht wurden auch die Einstellungen der Generation Y, die heute 20- bis 35-Jährigen. 70% dieser Generation sind beruflicher Erfolg wichtig bis sehr wichtig. Die jüngeren Berufstätigen streben nicht nur nach einem sicheren und langfristigen Arbeitsplatz, sie wollen sich mit ihren eigenen Ideen auch verwirklichen.
Und das macht ja auch glücklich, sagen alle. Wenn wir schon über Glück reden, dann kriegen Sie jetzt einfach mal die Zahlen vom Mittwochslotto gerade gezogen. 14, 19, 36, 41, 43, 46 und die Superzahl ist die 9. Ich hoffe, da war was für Sie dabei. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.